Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute Morgen auf Gottes Wort aus dem 1. Königebuch, Kapitel 17. Ich lese die Verse 14 bis 24. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß, und sie auch, und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank, und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass sein Leben in dies Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach: Siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Vor einigen Jahren fand in Stuttgart ein riesiger Kongress von Willow Creek aus Landes- und Freikirchen sowie der katholischen Kirche statt. Und auf diesem Kongress sagte Bill Heibels eine Erneuerung der deutschen Kirchen voraus. Vertraut auf den Heiligen Geist, die Zeit der Ernte kommt, rief er den Teilnehmern zu. Nun, davon ist bis zu diesem Augenblick nicht zu sehen. Im Gegenteil, es bestätigt sich mehr und mehr das Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief, dass vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus der große Abfall von Gott stattfindet. Wohl kann es religiöser werden, was aber mit dem Heiligen Geist nichts zu tun hat, im Gegenteil. Mit einer Zeit religiösen Abfalls haben wir es in der Lebensgeschichte des Propheten Elia zu tun. König Ahab und seine heidnische Frau Isebel hatten den Baals und den Astara-Kult in Israel eingeführt. Der wahre Gott Israels spielte in seinem Volk kaum noch eine Rolle. Und das Gericht Gottes war vorprogrammiert, und es kam. Es kam in Form einer Hungersnot über das Land. Trotz des geistlichen und wirtschaftlichen Niedergangs war Gott jedoch nicht untätig. Gott tat sein Werk im Verborgenen, dort am Bach Krit, wo er Elia in wunderbarer Weise versorgte, und auch in der armseligen Hütte einer Witwe zu Zapat. Ich denke, dass das gerade auch in unserer Zeit kolossal ermutigend ist. Im Großen erleben wir einen geistlichen Niedergang bis hinein in das Lager der sogenannten Evangelikalen. Aber dort, wo man sein Vertrauen noch auf Gottes Wort setzt, wo man sein Vertrauen auf die Botschaft vom Kreuz setzt, handelt Gott auch heute noch. Im Hause der Witwe lebte man von der Verheißung Gottes. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Also solange es nötig war, sollte die Witwe und ihr Sohn, sollten diese drei Personen während der Zeit der Hungersnot von Gott versorgt werden. Und Gott tat das durch ein Wunder. Nach seinem Wort, so wie er es versprochen hatte, nach seiner Verheißung, das ist entscheidend. Und dort, wo man von den in Christus geschenkten Verheißungen und Zusagen Gottes lebt, auch heute noch offenbart Gott seine Herrlichkeit. Wo man allerdings in der Gemeinde, in der Hauptsache, etwas anderes sucht als Gottes Wort, da wird man mit der Zeit beides verlieren. Man wird das Wort Gottes verlieren und man wird die Dinge verlieren, nach denen man trachtet, die man sucht. Man wird beides verlieren. Das Wort Gottes ist das Entscheidende in der Gemeinde Jesu. Das Allerheiligste im Tempel wird im Alten Testament auch Devir genannt. Und der Stamm dieses hebräischen Wortes lautet Davar. Dieses Wort Davar hat die Bedeutung von Wort. Vom Gnadenthron aus, der sich im Allerheiligsten in der Stiftshütte befand, redete Gott mit Mose. Und so ist auch der neutestamentliche Tempel, die Gemeinde Jesu, Stätte des Wortes Gottes. Stätte des Wortes Gottes. Das ist das Entscheidende. Hier redet Gott durch das Wort der Bibel zu uns. Und von daher machen wir dann unsere Glaubenserfahrungen. Wie auch Elia. Nichts in der Gemeinde Jesu darf den Eindruck des Wortes Gottes überlagern. Wiedergeburt, Buße, Glaube, Bekehrung, geistliches Wachstum, Kraft zum Zeugnis, Liebe zu Gott, Liebe zu den Menschen, wahre Freude, alles hängt von der Wirkung des Wortes Gottes in unserem Leben ab. Nichts kann vom Wort Gottes getrennt, gesehen und beurteilt werden. Und kein Wunder, dass es der Satan darauf abgesehen hat, die giftige Saat der Bibelkritik zu säen. Und kein Wunder, dass er alles daran setzt, um Menschen davon abzuhalten, die Bibel zu lesen. Alles. Es gibt dieses bekannte Wort, entweder dieses Buch hält dich von der Sünde ab, oder aber die Sünde hält dich von diesem Buch ab. Der Mensch hat eine angeborene Abneigung gegenüber diesem Buch. Er liest alles viel lieber als die Bibel. Nur da, wo der Geist Gottes uns drängt und immer wieder im Innersten bewegt und motiviert, greifen wir zu diesem Buch. Und dann werden wir allerdings reich gesegnet. Und dann vermehrt sich mit der Zeit das Verlangen nach diesem Buch, nach dem Wort Gottes. Und weil wir wissen, dass alles in unserem Leben davon abhängt, dass dieses Wort über uns Macht gewinnt, greifen wir immer wieder mit Freuden zur Bibel. Also alles hängt davon ab. Tagtäglich erlebte nun Elia zusammen mit der Witwe und ihrem Sohn das Wunder der Güte Gottes. Dieses stille Wunder der Güte Gottes. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Also für jeden Tag war gesorgt. Immer nur für einen Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Mit stiller Dankbarkeit und Freude werden die drei Tag für Tag die Mahlzeiten zu sich genommen haben. Genau wie Gott es verheißen hatte. Doch dann kam der Tag, an dem sich eine pechschwarze Wolke der Trübsal auf die glückliche Gemeinschaft dieser drei Menschen niederließ. Der Sohn der Witwe wurde schwer krank und starb. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und das war allerdings das Schlimmste, was dieser Frau widerfahren konnte. Ihren Mann hatte sie bereits verloren Und nun musste sie auch noch das Liebste hergeben, was sie auf dieser Erde besaß, ihren einzigen Sohn. Welch ein Schmerz zerriss das Herz der Mutter. Ganz abgesehen davon hing ja auch in zukünftigen normalen Zeiten ihre Versorgung von ihrem Sohn ab. Aber das war zunächst mal zweitrangig. Da war der tiefe Schmerz in ihrem Herzen über den Verlust ihres Sohnes. Wie lange mag sie an seinem Krankenbett gesessen haben und immer die Hoffnung gehegt haben, es würde doch noch wieder besser werden. Aber dann kam der Augenblick, wo ihr Sohn den letzten Atemzug tat. Warum tut Gott so etwas? Warum lässt er solch ein Leid zu? Das ist eine Frage, die immer wieder in dieser Welt von Tausenden von Menschen gestellt wird. Manche verdrängen diese Frage. Irgendwann finden sie sich ab mit dem, was sie erleben oder erlebt haben. Und manche ruhen nicht eher, bis sie eine für sich zufriedenstellende Antwort gefunden haben. Als wir neulich in der Stadt mit unserem Büchertisch waren, hatte ich ein Gespräch mit einem älteren Mann, der mir einiges, etliches aus seinem Leben erzählte, und sein Leben verlief eigentlich verhältnismäßig glatt. Er hatte viel Erfolg in seinem Berufsleben, auch familiär, seine Kinder waren gut eingeschlagen, alles klappte großartig, so erzählte er mir, bis zu dem Augenblick, da seine Frau erkrankte an Lippenkrebs. Und dann hat er mir den Verlauf dieser Krankheit geschildert und auch den Verlauf der Behandlung. Und dann stellte er, und das war ganz bewegend, dann stand er so vor mir und stellte mir die Frage, ja, warum? Warum? Er wusste keine Antwort auf diese Frage. Warum geschieht das in meinem Leben? Nachdem alles so wunderbar gelaufen ist bis zu diesem Augenblick, warum wird meine Frau krank? Warum kommt diese Not über unser Leben? Auch Gottes Kinder können mit dieser Frage ihre Probleme haben. Nicht nur Menschen in der Welt, sondern auch Gottes Kinder. Besonders wenn sie sich doch Mühe gegeben haben, einen guten, Gott wohlgefälligen Weg zu gehen. Darf denn da auch so etwas passieren? Wenn man sich auf dem Wege des Gehorsams befindet, wenn man nicht sagen könnte, dass man jetzt ganz bewusst einen Weg der Sünde des Ungehorsams geht, darf denn dann auch so etwas passieren? Ist das denn dann auch noch ein Segen Gottes, der uns ja in seinem Wort verheißen ist? Das hat doch eigentlich mit dem Segen Gottes nicht zu tun, oder? Das ist doch eher eine Strafe Gottes für solche, die im Ungehorsam leben. Nun, hier handelt es sich um ein allgemein verbreitetes falsches Verständnis von Segen. Die Geschichte Hiobs macht es wohl am besten deutlich, dass sich ein Mensch durchaus auf einem Weg des Gehorsams befinden kann und dennoch schwer zu leiden hat. Das ist es ja, was seine Freunde nicht verstehen konnten. Und womit sie ihm noch Ärger zusetzten, als die Situation an sich schon war. Dieses enorme Unverständnis von Seiten seiner Freunde, die behaupteten, Hiob, du musst doch irgendwo was verkehrt gelaufen sein in deinem Leben, sonst ging's dir doch jetzt nicht so dreckig, sonst ging's dir doch jetzt nicht so schlecht. Gib es doch endlich zu, bekenne es deinem Gott. Und dann wirst du sehen, alles wird gut werden. Und sie irrten sich. Und Gott gab Hiob recht. Er musste für seine Freunde im Gebet eintreten, sonst hätte Gott sie schwer gezüchtigt, schwer gestraft. Also nicht immer ist es so, dass da, wo Menschen sich auf dem Wege Gottes befinden, alles glatt geht, alles gut geht. Immer alles lauter Sonnenschein ist, eitel Sonnenschein. Das Gegenteil kann der Fall sein. Und das kann für uns ganz persönlich ein großer Trost sein. Und das kann uns vor allen Dingen davor bewahren, ein vorschnelles Urteil über andere zu fällen. Das ist ganz wichtig, dass wir eine klare Sicht haben von dem, was Segen Gottes ist. Segen Gottes kann sich natürlich auch in äußeren Wohltaten zeigen. Sprechen wir auch vom Segen Gottes und freuen uns von Herzen darüber. Das wollen wir ja nicht geringschätzen, wenn Gott uns gute Tage schenkt. Das tut er auch immer wieder. Aber Segen Gottes kann auch in einer ganz verborgenen Art und Weise in unser Leben hineinkommen. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir das nicht einfach abtun als ein großes Unglück, das jetzt über uns gekommen ist, das mit dem Segen Gottes überhaupt nichts zu tun hat. Gott straft uns jetzt für irgendwelche Sünden, die wir begangen haben. Das kann natürlich sein, dass Gott uns züchtigt. Das kann natürlich sein, dass der Herr seinen Finger legt auf irgendwelche dunklen Stellen in unserem Leben. Das kann sein, aber das muss nicht sein. Und besonders wenn es um die Wegführung anderer Menschen geht, wollen wir uns davor hüten, vorschnell zu urteilen oder gar zu verurteilen. Sondern wir wollen uns in unserem Denken, in unserem Urteilen, in unserem Reden tragen lassen von Barmherzigkeit und Liebe und Milde und Mitempfinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn mit demselben Maß, mit dem wir andere messen, wird man uns wieder messen. Das ist ein Grundsatz. Davon spricht Watchman Nee, wenn er Folgendes sagt: Was wir jetzt erleben, steht in Zusammenhang mit irgendeinem Tun in unserer Vergangenheit. Wir ernten, was wir früher gesät haben. Waren wir barmherzig? Dann wird uns gesteigerte Barmherzigkeit zuteil. Haben wir zum Tun eines anderen lieblose Kritik geübt, dann werden wir uns früher oder später ähnlich verhalten und ebenfalls kritisiert werden. Denn mit demselben Maß, mit dem wir messen, wird uns wieder gemessen. Und zwar von Gott wird uns von Gott wieder gemessen. Wenn du wüsstest, was bei deinem oder wusstest, was bei deinem Bruder falsch war, hättest du auch wissen sollen, was bei dir selbst verkehrt war. Das ist das Prinzip. Die Art, wie Gott dich behandelt, kommt nicht aus Härte, sondern aus der Liebe, die dich schützen und bewahren will. Nimm sie freudig an und du wirst vielen unbemerkten Gefahren entrinnen. Aber so beurteile und sieh auch den anderen. Es mag ja sein, dass es sehr auffallend ist, dass bestimmte Dinge im Leben eines Bruders, einer Schwester geschehen, als Folge ungebührlichen Verhaltens. Das ist durchaus möglich, dass uns das auffällt und wir können davon nicht unbedingt die Augen verschließen. Aber auch dann, wenn es der Fall ist, sollten unsere Herzen erfüllt sein von Mitleid und Barmherzigkeit. Denn Mitleid, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Ist da ein hartes, unbarmherziges, richtendes Herz, dann wird uns Gott so führen, dass es uns irgendwann nicht anders ergehen wird oder ähnlich ergehen wird. Also hüten wir uns davor, andere vorschnell zu beurteilen oder aber gar zu verurteilen. Und doch, und das wollen wir jetzt auch sagen, anhand dieses Textes, den wir vor uns haben, ist es wichtig, dass wir uns persönlich auch immer wieder mal fragen, wenn uns Leid trifft, gibt es da vielleicht Dinge, die zu klären sind? Hat Gott mir irgendetwas damit zu sagen? Gibt es irgendetwas, was ich zu lernen habe? Diese Frage habe ich mir neulich noch vorgelegt in einer bestimmten Situation. Herr, was hast du mir damit zu sagen? Was bedeutet das? Soll ich irgendetwas daraus lernen? Ist mein Verhältnis zu dir in Ordnung? Gibt es da irgendetwas, was zwischen uns steht? Und das ist für mich ein unerträglicher Gedanke. Das ist für mich ein unerträglicher Gedanke, dass irgendetwas zwischen meinem Gott, zwischen meinem Herrn und mir stehen könnte. Das ist unerträglich für mich. Das kann ich nicht aushalten. Und darum suche ich meinen Herrn und frage ihn, gibt es da irgendetwas? Nun mag jemand unter uns sagen, im Grunde genommen ist doch immer alles mit uns in Ordnung, oder nicht? Wir haben die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, in Christus Jesus, völlig unabhängig von unserem Verhalten. Also ist doch immer etwas in Ordnung, immer alles in Ordnung. Nun, ein Beispiel dazu aus dem 1. Korintherbrief, das uns veranschaulichen kann, deutlich machen kann, dass durchaus da, wo wir auf der Grundlage der Glaubensgerechtigkeit stehen, also grundsätzlich ist immer alles in Ordnung vor Gott, durch das, was Jesus getan hat, durch seine Vollkommenheit, dass wir trotzdem uns immer wieder mal fragen können, sollten, wie steht das jetzt in der Praxis, gibt es Dinge, die den Geist Gottes betrüben? Um das einmal deutlich zu machen, lese ich aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, den 2. Vers. An die Gemeinde Gottes in Korinth, es ist ein Gruß des Apostels Paulus, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Da bezeichnet Paulus also die Gläubigen in Korinth als Geheiligte in Christus Jesus. Das ist der Stand, den sie hatten vor Gott. Sie waren geheiligt und deshalb bezeichnet Paulus sie als Heilige, als berufene Heilige. Sie sind in Christus Jesus vollkommen vor Gott. Da ist nichts verkehrt, gar nichts. Gar nichts, was zu kritisieren wäre in der Gemeinde zu Korinth, wenn man an ihren Stand denkt vor Gott in Christus Jesus, in seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Das ist etwas Wunderbares, etwas ganz Herrliches, das uns immer wieder trösten kann, besonders da, wo wir den Mangel in unserer praktischen Nachfolge Jesu immer wieder aufs Neue erkennen und täglich konfrontiert werden mit der Sündhaftigkeit unseres Herzens. Es ist etwas ganz Großartiges und Wichtiges, dass wir so von Gott her beurteilt werden, als solche, die in Christus sind. Das heißt also, wenn Gott sein Urteil über dich abgibt, dann schaut er seinen Sohn an. Und weil an seinem Sohn nichts auszusetzen ist, ist an dir auch nichts auszusetzen. Denn du bist in Christus, in dem Stellvertreter. So schaut Gott dich an. Darum geht es bei der Glaubensgerechtigkeit. Und doch sehen wir, wie viel Mühe der Apostel Paulus sich mit den Korinthern gibt, um sie von verkehrten Wegen herunterzubringen in der Praxis. Das ist dem Apostel Paulus also nicht egal, wie die Korinther lebten auf der Grundlage der Rechtfertigungsgnade. Da gab es viele Missstände in der Gemeinde, vieles, was notvoll war, viele böse Dinge. Und Paulus sagt nicht, naja, gut, sie sind ja Heilige und Geliebte und Gerechtfertigte in Christus Jesus. Was soll's? Nein, er gibt sich unendlich viel Mühe, um sie zu korrigieren, um sie zurechtzubringen. Beide Dinge müssen wir also zusammen sehen. Sonst könnten wir beispielsweise auch die Sendschreiben in der Offenbarung des Johannes vergessen, beiseite lassen. Denn hier geht es in den Gemeinden nicht um ihre Stellung, um den Stand, den sie vor Gott haben, der war vollkommen, sondern es geht um die praktische Wirklichkeit. Und da war vieles nicht in Ordnung, was der erhöhte Herr zu kritisieren hatte und weshalb er sie aufruft, Buße zu tun. Das heißt, wir sollten uns fragen, in Zeiten der Not und des Leidens her, hast du mir irgendetwas zu sagen? Ein Bruder, der sich um eine Gemeinde bemühte, die kurz vor dem Aussterben stand, sagte mir einmal, es hätten einige Leichen im Keller gelegen. Das heißt, es gab unbereinigte Schuld in dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde existiert heute nicht mehr. Sie ist ja fast ausgestorben. Es gibt sie nicht mehr. Die Dinge sind nicht bereinigt worden. Ihr Lieben, wenn Dinge, Sünde in der Gemeinde nicht bereinigt werden, dann kann es durchaus sein, dass Gott sagt, irgendwann sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt ist Ende. Ihr rühmt eure Gerechtigkeit vor Gott in Christus Jesus, aber er lebt praktisch in der Sünde. Also es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge auch so sehen. Und auch im Leben der Witwe gab es offensichtlich einen dunklen Flecken. Denn sie reagiert auf ihre Not, die sie jetzt hat, mit folgenden Worten. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Auch nicht einfach für Elia zu ertragen jetzt, diesen Vorwurf, ja? Es ist durchaus nicht so, dass da, wo Gottes Kinder sich aufhalten, wo sie sich befinden, immer alles so schön läuft und so herrlich läuft. Nein, Gott bringt Licht in die Verhältnisse hinein. Durch die Gebete der Gläubigen bringt er Licht hinein. Durch ihren Wandel bringt er Licht hinein. Und da kann es durchaus sein, dass Gott ganz anders handelt, als der Mensch sich das von Natur aus wünscht. Aber Elia muss diese Spannung hier durchhalten. Was erkennt diese Frau plötzlich? Sie erkennt, da gibt es in meinem Leben etwas, das nicht in Ordnung ist. Es liegt vielleicht weit zurück in der Vergangenheit. Und immer wenn diese Dinge aufkamen, hat sie sie wieder zurückgedrängt. Verdrängung, das ist ja das, worin wir Meister sind. Ja? Da kommen Dinge in unserem Herzen auf, vor denen wir genau wissen, sie sind nicht in Ordnung gebracht worden mit Gott. Aber man verdrängt sie. Aber Gott kann man da nichts vormachen und Gott lässt sich auch nichts vormachen. Und jetzt kam diese große Not und es wurde ganz, ganz eng für diese Frau. Ganz, ganz eng. Und in dieser Enge wird ihr bewusst, jawohl, das, was ich jetzt erlebe, hat etwas zu tun mit unbereinigter Vergangenheit. Vielleicht waren es mehrere Dinge, vielleicht auch nur eine ganz bestimmte Sache, die hier ans Licht gebracht werden musste von Gott, damit es weitergehen konnte im Leben dieser Frau. Hier erfahren wir also, warum Gott in unserem Leben bestimmte Dinge zulassen kann. Es ist ihm um mehr zu tun, als uns äußerlich wohl zu tun, sondern er möchte, dass unser Verhältnis zu ihm in Ordnung ist. Und selbst wo keine konkrete Sünde vorliegt, will er tiefer graben und uns durch den Schmelztiegel des Leidens zu einer tiefer gehenden Reinigung und Gemeinschaft mit Gott führen. Zapat heißt Schmelztiegel. Und in diesen Schmelztiegel hinein wurde diese Witwe geworfen. Und was dabei herauskam, erfahren wir am Ende dieses Berichtes. Und das ist erstaunlich und das ist herrlich. Ich lese uns gleich den 24. Vers. Aber noch ein Wort aus der Offenbarung des Johannes, über das wir am vergangenen Sonntag gesprochen haben. Ich rate dir, so sagt der erhöhte Herr zu der Gemeinde zu Laodicea, ich rate dir, dass du Gold kaufst, das im Feuer geläutert ist. Und genau das bekommt diese Witwe. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Hier wird recht deutlich, worauf es der Herr es abgesehen hat. Es ist auch auffallend, dass sie Elia auch zuvor schon als Mann Gottes bezeichnet. In Vers 18, du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Sie wusste, dass er ein Mann Gottes war. Und es war ihr doch zuvor auch klar geworden, dass das Wort des Herrn im Munde des Elia Gottes Wort war und die Wahrheit war. Schließlich hatte sie ständig erlebt, dass Gott zu seinem Wort stand. Wie kommt sie jetzt dazu zu sagen, nun erkenne ich, man könnte auch sagen, erst jetzt erkenne ich richtig, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Erst jetzt erkenne ich das. Was macht den Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen in Vers 18 und in Vers 24? Ist es das Wunder der Totenauferweckung, wogegen alles bisherige verblasste, auch die wunderbare Speisung? Ich denke, es ist mehr. Es ist das Wunder der Vergebung, ihr Lieben. Das Wunder der Vergebung. Die Auferweckung ihres Sohnes war für sie ein sichtbares Zeichen dafür, dass Gott ihr vergeben hatte. Das ist das Entscheidende. Wir denken an die Geschichte vom Gichtbrüchigen. Jetzt hatte sie Gott in einer Weise kennengelernt, wie es zuvor nie der Fall gewesen ist. Gott hatte sich auch vorher in wunderbarer Weise bezeugt, aber erst jetzt hatte sie ihn wirklich kennengelernt. Ihr Lieben, es kann ein Mensch durchaus sagen, ich glaube an Gott, er hat mir so oft geholfen in meinem Leben, ich kann nicht anders, ich glaube daran, dass es einen Gott gibt. Ich glaube an Gott. Doch Glauben im echten göttlichen Sinne kann ich erst dann, wenn ich weiß, ich bin mit Gott versöhnt durch das Blut Jesu. Ich habe Vergebung aller meiner Sünden. Und der Herr Jesus Christus hat meine ganze gottlose Natur mit hineingenommen in sein Leiden und Sterben, in seinen Opfertod. Gott hat sich mir in seinem Sohn geoffenbart. Erst dann können wir in Wahrheit sagen, wer der Herr Jesus Christus ist und dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Erst dann. Vorher nicht. Vorher haben wir mehr eine rein menschliche Gewissheit davon, dass es Gott gibt. Er hat uns manches Gute getan in unserem Leben und dergleichen. Aber erst wenn es zum Kern kommt, wenn der Mensch seine Schuld vor Gott erkennt, seine Sündhaftigkeit und Vergebung und Erlösung und Befreiung durch das Blut Jesu empfängt, erst dann kann er in Wahrheit sagen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der die Sünder lieb hat, der in Christus Jesus alles getan hat, was nötig ist, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können und einmal bei ihm sein können in ewiger Herrlichkeit. Das ist das Entscheidende. Das ist der Unterschied hier. Vieles ist bei uns noch zu theoretisch, ihr Lieben. Zwischen Wissen und Wissen ist ein großer Unterschied. Ich kann vieles wissen von der Bibel, vieles gehört haben. Und doch ist es nicht etwas, was der Heilige Geist in meinem Herzen verklärt hat, mir deutlich gemacht hat, worin der Heilige Geist mich durch das Wort persönlich gelehrt hat. Darauf kommt es an. Das ist das Entscheidende. Dann kommt es zu einem inneren Wissen, zu einer Gewissheit, die uns niemand mehr nehmen kann. Niemand. Es können unbewusste Dinge sein, die einer tieferen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus im Wege stehen. Es kann aber auch eine ganz bewusste Sünde sein, von der wir nicht lassen wollen. Es können Dinge sein, die in der Vergangenheit liegen, von denen wir wissen, dass sie nicht bereinigt sind. Wir denken an die Brüder Josefs, die Gott in die Enge hineinführte, bis sie endlich das über die Lippen brachten. Das haben wir an unserem Bruder Josef verschuldet. Das haben wir an unserem Herrn Jesus verschuldet. Das will Gott hören. Vielleicht auch, das haben wir an dem einen oder anderen Bruder oder an der einen oder anderen Schwester verschuldet. Mag auch sein, dass Gott das mal hören möchte, dass wir das bekennen, dass wir endlich mal damit rausrücken und zugeben, dass wir da schuldig geworden sind. Mag sein. Aber das Entscheidende ist, dass wir an Jesus schuldig geworden sind. Und dann dürfen wir doch wissen, der, vor dem wir uns eigentlich fürchten müssten, der ist der, zu dem wir fliehen dürfen mit unserer Schuld. Der uns zuruft, komm, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm, der du mühselig und beladen bist und unter der Schuld und Last deiner Sünde seufzt, komm zu mir, ich bin bereit, dir zu vergeben. Ich habe schon alles für dich getan am Kreuz. Und es kann vor allen Dingen aber auch unsere selbstgerechte Haltung sein, mit der wir gegen Gott rebellieren. Wir meinen, dass wir noch ein Recht auf dieses oder jenes haben. Ist es nicht so? Wir sind ja froh, dass wir in einem Lande wohnen, in dem noch Demokratie ist. Inwieweit das in der Praxis immer so der Fall ist, ist eine andere Frage. Aber wir wohnen in einem demokratischen Land. Sind wir ja auch dankbar, dass wir gewisse Rechte in Anspruch nehmen dürfen. Aber es geht ja um etwas anderes. Es geht um unsere Haltung vor Gott, grundsätzlich vor Gott. Und da sind wir von Natur aus solche, die irgendwelche Rechte und Ansprüche geltend machen wollen vor Gott. Deshalb auch der Geist der Rebellion in unseren Herzen. Und das muss uns Gott mit der Zeit offenbar machen, wo das der Fall ist, dass wir darüber Buße tun. Elias Schrenks sagt, hinab geht Christi Weg. Es muss bei uns so weit kommen, dass wir keine Ansprüche mehr an Gott machen, sondern die tiefe Überzeugung im Herzen tragen. Jede Gebetserhörung ist lautere, freie Gnade, das heißt unverdient. Dahin will Gott uns haben. Ich habe nichts verdient, gar nichts. Alles verspielt durch die Sünde, alles. Kein Recht mehr auf irgendeine Segnung, auf die geringste Segnung von Gott, kein Recht. Wenn wir diese Stellung immer hätten, auch im alltäglichen Leben, sähe manches anders aus, oder nicht? Wäre es nicht so? Wenn davon unser Verhalten geprägt würde, dann wäre dem Geist des Murrens und der Rebellion die Spitze genommen. Was Gott auch immer ans Licht bringen mag, durch leidvolle Wegführungen, es soll uns tiefer hineinziehen in die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus, der der Freund der Sünder ist. Auch der Freund der selbstgerechten Sünder, ne? Der Freund der selbstgerechten Sünder. Bei ihm gibt es reichlich Gnade für Sünder, die sich dann zum ersten Mal oder wieder ganz neu der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und unserem himmlischen Vater erfreuen dürfen. Amen.